Liebe Gemeinde, ich mag dieses Wort Jubilate. Man muss das gar nicht übersetzen. Das Wort jubelt schon, wenn man es sagt. Jubilate über die Sonne, die jetzt schon so richtig wärmt, über die hellgrünen Blätter überall, über die Blümchen am Wegesrand und die Vögel, die draußen singen und ihre Nester bauen, über die Eidechsen, die in den Mauerritzen verschwinden. Und Jubilate auch über die Gesichter der Menschen, die sich entspannen, wenn sie all das draußen erleben, in diesen ersten Tagen der Bundesnotbremse. Darüber jubelt keiner so recht. Sie hat gerade eine Gruppe von Schauspielern dazu veranlasst, einige Videoclips zu veröffentlichen mit brachialer Ironie. Jetzt treibt die öffentliche Meinung sie vor sich her. Das ist kein Spaß mehr alles. Ach, könnte man doch einfach weglaufen, so wie Forrest Gump. Einfach weiter und immer weiter nach Süden bis ans Meer. Könnte man doch irgendwo an einem schönen Ort sein mit Pinienduft auf einem südländischen Marktplatz und da bummeln, die Menschen anschauen, während man an seinem Kaffee nippt, Neues entdecken ohne diese elenden Bremsklötze und Spaßbremsen. Wir machen das einfach mal. Gedanklich klinken uns aus Corona-Deutschland 2021 aus und wandern bei frühlingshaftem Sonnenschein und Vogelgezwitscher leichtfüßig und ungebremst nach Südosten bis ins schöne Griechenland. Dort treffen wir auf den Apostel Paulus im Frühjahr des Jahres 50 nach Christus auf dem Marktplatz von Athen zu Füßen der mächtigen Akropolis. Paulus hat eine Menge zu erzählen gerade und er ist dankbar für seine Heilbronner Zuhörer. Er muss gerade auf Silas und Timotheus warten, seine beiden Mitarbeiter. Da hat es Ärger gegeben vor ein paar Tagen mit den Behörden oben in Mazedonien wegen ihrer missionarischen Aktivitäten. Erst in Thessalonik, dann auch in Beröa. Paulus musste Hals über Kopf auf ein Schiff nach Athen steigen und sich in Sicherheit bringen. Und jetzt ist er da alleine in Athen und wartet, dass Timotheus und Silas endlich nachkommen. Athen stand eigentlich gar nicht auf seiner Liste. Paulus predigt sonst nur in den Provinzhauptstädten. Da, wo viele Menschen sind und wo Kultur ist und auch Synagogen. Athen, das hat zwar einen großen Namen, aber die großen Tage sind lange vorbei. Gut betuchte Römer kommen immer noch mal gerne als Touristen und schauen sich die alten Tempel und die berühmten Philosophenschulen an. Aber wichtig ist Athen im Jahr 50 schon lange nicht mehr. Es liegt so ein bisschen abseits der großen Fernstraßen. Da muss man schon gezielt hinwollen. Etwa 5000 Einwohner hat Athen im Jahr 50. Etwa so viel wie Abstadt, Erlenbach oder Thalheim. Die Hauptstadt der Provinz Achaia ist Korinth. Da leben 10-mal so viele Menschen wie in Athen. Dahin geht es dann als nächstes, wenn die beiden anderen wieder da sind. In der Zwischenzeit macht Paulus das Beste aus seiner Zwangspause. Er besichtigt die Sehenswürdigkeiten. Die Tempel, die Altäre für die vielen griechischen Götter, für die Bekannten und sogar für den Unbekannten. Das kommt ihm alles reichlich fremd vor, dem Juden, der nur den einen Gott kennt, von dem man sich kein Bildnis machen darf. Nicht, dass er sowas noch nie gesehen hätte, aber hier in Athen konzentriert sich das alles im geistigen Zentrum der griechischen Antike. Hier steht alles voller Götterbilder und die waren bunt bemalt zum Teil, handwerklich alles sehr gut erstklassig gemacht, aber doch nur toter Stein. Paulus ärgert sich über das religiöse Überangebot. Und er fängt an, mit den Leuten auf dem Marktplatz zu sprechen über seinen Glauben. Er findet auch die Synagoge von Athen und auch dort redet er mit den Juden über Jesus, den Messias. Das geht ein paar Tage so, bis die Philosophen auf Paulus aufmerksam werden, weil er wie Sokrates da herumläuft, wie Sokrates vor 400 Jahren das gemacht hat und den Leuten Fragen stellt und sie in Gespräche verwickelt. Und sie wollen wissen, was Paulus da eigentlich zu verkündigen hat. So bringen sie ihn zum Areopag. Das ist ein Felsenhügel, wo von alters her schon das Stadtgericht tagt. Ich lese unseren Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 22 bis 34, die sich hier anschließen. Da stellte Paulus sich hin, mitten auf dem Areopag, und sprach: Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen Hand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei. Denn er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sagten: darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte, einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen Dionysios, ein Mitglied des Areopagitischen Rates, eine Frau mit Namen Damaris und einige andere. Diese Rede war eigentlich gar nicht eingeplant, aber sie hat sich ergeben und Paulus nutzt die Gelegenheit. Da sind welche, die immer etwas Neues hören wollen. Das ist das Klischee über die Athener und anscheinend ist was dran. Immer auf der Suche nach dem neuesten Trend, nicht in Sachen Mode oder Musik, nein, die Athener interessieren sich immer für die neuesten Trends auf dem Markt der religiösen und philosophischen Möglichkeiten. Sie haben gemerkt, Paulus, der kennt sich aus in ihrer Gedankenwelt, der kann daran anknüpfen, auch wenn sie ihm fremd ist und ärgerlich, das hat er wohl nicht so heraushängen lassen. Sowas gelingt nicht jedem, der aus dem Orient kommt und in Athen mal den Philosophen raushängen lassen will. Paulus weiß, wie man Aufmerksamkeit und auch Sympathie erzeugt. Er beginnt seine Rede: Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Die Frauen sind es sicherlich auch. Am Anfang erst mal was Nettes sagen. Das ist eine bewährte Technik und die funktioniert auch heute ganz gut. Gut siehst du aus, schön dich zu sehen, vielen Dank für deine Nachricht und bitte immer ernst meinen. Dann kommt Paulus auf unseren gemeinsamen Spaziergang zu sprechen auf dem Marktplatz, wie er da aufmerksam die Tempel und Altäre studiert hat und den kleinen, unscheinbaren Altar für den unbekannten Gott entdeckt hat. Wie schön, hat er da wohl gedacht, dass sie sogar verehren wollen, was sie gar nicht kennen. Aber sie kennen nur eine Methode: auf Altären opfern, unter freiem Himmel oder in Tempeln. Paulus will den Athenern ihren Glauben nicht madig machen. Er ist zu Gast in der Stadt und er bleibt höflich. Aber er will ihnen auch von seinem Glauben erzählen. Deshalb setzt er alles auf diese Karte, der unbekannte Gott. Ich kenne den, sagt er, und jetzt erzähle ich euch mal was von ihm. Und das kann er nicht tun, wie er das sonst tut, in der Synagoge mit Bezug auf die heiligen Schriften der Juden. Die kennt in Athen niemand. So stellt er ihnen den unbekannten Gott vor als den Schöpfer der Welt und aller Völker, der sich nicht begrenzen lässt auf Tempel und der sich auch nicht bedienen lässt von Menschen, der viel größer ist, als wir das denken können. Und das sagt er, stehend auf diesem Areopag-Hügel mit dem Panoramablick auf die ganzen Tempel der Stadt. Und wahrscheinlich innerlich auch mit dem Blick im Blick auf den Tempel in Jerusalem, den Herodes gebaut hat und der immer noch nicht ganz fertig ist. Jesus, das wusste Paulus, war nicht so beeindruckt von diesem Tempel. Er sah ihn mit dem Propheten Jeremia als ein Bethaus für alle Völker und vertrieb die Opfertierhändler kurz vor dem Passafest aus dem Vorhof. Das ganze Tempelding, das wird so schnell zur Äußerlichkeit und zur leeren Hülle, zum religiösen Betrieb und zum Kommerz. Gott lässt sich doch nicht auf so ein steinernes Haus eingrenzen. Er will in fleischernen Herzen wohnen. Er will mit den Menschen gehen wie damals in der Wüste und sie zu neuen Ufern führen. Immer wieder. Wenn man ihn erst einmal in einen Tempel gesperrt hat, ja, dann ist es doch auch innerlich meistens vorbei mit der Wanderschaft. Dann wird alles bequem und selbstzufrieden. Paulus ist auf der Wanderschaft mit seinem Gott. Schon eine ganze Weile. Mit dem auferstandenen Christus. In der Kraft des Heiligen Geistes. In immer neue Städte und Länder bringt er diesen Christus und seine Botschaft. Und er hat schon so oft erlebt, die Menschen lassen sich von ihm ergreifen und sie lassen ihn Wohnung nehmen bei sich und unter sich. Sie werden selber zu Tempeln des Heiligen Geistes. Gott braucht nichts von uns Menschen, sagt Paulus. Ist er es doch, der den Menschen das Leben gibt und alles, was wir brauchen. Das konnten die Anhänger der stoischen Philosophie wahrscheinlich ganz gut hören, denn die hatten das Ideal, nichts zu brauchen und darin das Glück zu finden. Dieser Gott, sagt Paulus, der hat den Menschen auf sich hin geschaffen, mit einer Frage nach Gott in seinem Geist und der Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen. Ja, dieser unbekannte Gott, der zu groß ist und zu erhaben, um in Tempeln zu wohnen, der ist uns allen gar nicht fern. Er umgibt uns und durchdringt uns wie die Luft, die wir atmen. Das haben eure Dichter und Denker intuitiv erfasst, sagt Paulus. Sie haben das, ja, eigentlich von Zeus gesagt. Aber Paulus biegt das ein bisschen so hin, dass es auch auf seinen unbekannten Gott passt. Paulus kennt sich tatsächlich ein bisschen aus mit den griechischen Philosophen, erfahren wir hier. Und das kommt gut an bis dahin, was dieser Jude aus dem Osten da zu sagen hat. Paulus greift von einem der griechischen Philosophen sogar einen Gedanken auf, der sehr gewagt erscheint und den er in seinen Briefen nirgendwo bringt. Wir sind von Gottes Geschlecht. Das kann man auch leicht missverstehen. Aber Paulus ist ganz geschickt. Er lässt den Zuhörern ihr Verständnis von diesem Satz und selber versteht er es ganz sicher von der Schöpfungsgeschichte her. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und weil das so ist, sagt er, kann Gott nicht aus Gold oder Silber oder Stein sein, denn wir sind es auch nicht. Das, was uns ausmacht, ist lebendiger Geist, ist Beziehung. Und Gott ist eben auch lebendiger Geist, der mit uns in Beziehung sein will und sich uns offenbart. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Nicht etwa als der wahre Tempel oder das wahre Opfer oder der menschgewordene Gott. Paulus spricht von Jesus als Weltenrichter, der unterwegs ist zum Tag des Gerichts. Das kommt ein bisschen überraschend. Jetzt ist deswegen Zeit zur Umkehr. Das, was früher war, ist unwichtig. Jetzt ist es Zeit, umzukehren von aller selbstgefälligen Religion und Philosophie, die uns immer nur bestätigt und nicht verändert. Jetzt ist die Zeit, sich dem anzuvertrauen, den der unbekannte Gott zum Richter bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Betretenes Schweigen. So stelle ich mir das vor, in diesem Moment auf dem Areopaghügel, als sie verstanden haben, wohin die Reise geht. Auferstehung, Gericht, Umkehr. Da hat sie einer gepackt bei ihrer Kultur, sehr empathisch, und im Handumdrehen zugleich ihre Schwächen aufgezeigt. Da hat einer ihnen eben mal angesagt, dass sie so nicht weitermachen können, dass ihre selbstgefällige Hochkultur vor dem Gericht Gottes nicht bestehen kann und dass es Zeit ist, umzukehren, umzudenken und sich neu auszurichten. Weg von den vielen Tempeln und Altären hin zu dem einen unbekannten Gott, der überall ist, zu dem Richter der Welt. Damit haben sie wohl nicht gerechnet, dass Gott in Beziehung treten möchte mit jedem Einzelnen und ihm nahe sein will, dass man sich vor ihm verantworten soll. Das ist dann doch alles etwas sehr persönlich. Und das mit der Auferstehung? Nein, danke. Als das Stichwort fällt, hört das Interesse schlagartig auf. Sie fragen nicht einmal mehr nach dem Namen dieses auferstandenen Richters. Der fällt gar nicht. Und sie sagen höflich, erzähl uns ein andermal mehr davon. Das heißt übersetzt, erzähl uns nie wieder davon. Die weniger Höflichen lachen ihn aus und verspotten ihn. Einige wenige Athener sind dann doch ins Nachdenken gekommen. Sie wollen mehr wissen und kehren tatsächlich um zu Jesus, dem auferstandenen Richter. Einer heißt Dionysios und ist selber Richter. Außer ihm ist noch Damaris genannt und ein paar andere. Sie lernen Jesus kennen, den Wanderprediger, der Paulus auf Wanderschaft geschickt hat. Jesus, der ganz wenig von Tempeln gesprochen hat und viel mehr von Vögeln und von Blumen. Der mit einfachen Bildern davon gesprochen hat, wie Gottes Reich anbricht unter uns Menschen, indem wir hinsehen und hinhören, indem wir mitfühlen und vergeben. Der sich hat kreuzigen lassen für seine Botschaft und dabei noch seinen Peinigern vergeben konnte. Der, den Gott auferweckt hat und dessen Leben und Botschaft er damit voll und ganz bekräftigt hat. Wenn der die Welt richtet, hat sich vielleicht Dionysios gedacht, dann muss niemand mehr sich vor Gott fürchten. Dann muss keiner mehr versuchen, launische Gottheiten mit Opfern milde zu stimmen. Dann hat Paulus recht, die vielen Tempel sind überflüssig. Der große Gott wohnt in Jesus und durch ihn in uns. Und er spaziert mit uns durch die Welt, durch Athen und durch Heilbronn, durch die Wälder und Weinberge. Und er schenkt uns die Wärme der Sonne und den Frühlingsduft. Und ab und zu gibt er uns eine Gelegenheit, von ihm zu erzählen, so wie wir es können, indem wir anknüpfen an das, was wir gesehen haben und was uns angesprochen hat. Nüchtern betrachtet hatte Paulus wenig Erfolg in Athen. Sein Auftritt hat nicht viel Frucht gebracht. Von einer Gemeindegründung dort ist nichts bekannt. Und einen Brief des Paulus an die Athener gibt es auch nicht. Das Evangelium hat sich trotzdem verbreitet, auch in Athen irgendwann. Paulus aber ist weitergezogen nach Korinth. Da ist er länger geblieben, da hat er eine Gemeinde gegründet. Er hat sich nicht entmutigen lassen von dieser Erfahrung in Athen. Er ist in Verbindung geblieben mit Christus, seinem Weinstock. Es war schön, mit Paulus auf dem Marktplatz von Athen zu gehen, ein wenig gedanklich sich auszuklinken aus dem Hier und Jetzt und ihm zuzuhören auf dem Areopag. Vielleicht hat uns das auf andere Gedanken gebracht, ins Nachdenken gebracht, wie wir reagieren auf die Kulturen unserer Mitmenschen, auf ihre Tempel und Altäre, die heute ganz anders aussehen und doch nicht viel hilfreicher sind als die in Athen. Lasst uns respektvoll damit umgehen, so wie Paulus das gemacht hat. aufgreifen, was daran wahr ist und klug, und trotzdem nicht schweigen von dem Gott, der unsere Herzen zum Jubeln gebracht hat. Heute ist der Sonntag Jubilate. Jubelt über Gottes Güte und Größe, die uns den Sonnenschein und die Blumen und den Vögel, die Vögel schenkt. Gottes Güte und Größe, die uns erlöst hat von der Vergeblichkeit zu kleingedachter Religion und Philosophie. Jubilate über Jesus Christus, den Auferstandenen, der unterwegs ist, unser Leben mit den Augen der Güte und Gnade anzuschauen. Sein Urteil hat er schon im Voraus bekannt gemacht, der Richter. Und das Urteil lautet ewiges Leben für alle, die sich ihm im Leben und im Sterben anvertrauen. Jubilate. Amen.